Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 12. April. Heute geht es bei uns um Folgendes. Die Baubranche boomt und Fachkräfte fehlen. Trotzdem stagnieren die Löhne. Fast die Hälfte der BauarbeiterInnen wurde im letzten Jahr nicht mal der Teuerungsausgleich ausbezahlt.
Das heißt, diese Leute haben einen Reallohnverlust aufgrund der Teuerung von über 2%. Und selbst die Leute, die eine Lohnerhöhung erhalten haben, haben in den allermeisten Fällen nicht einen tatsächlichen Teuerungsausgleich erhalten.
So Chris Kelly, Co-Leiter des Sektors Bau bei der Gewerkschaft Unia. Und dann nachhaltig mit den Ressourcen des Planeten umgehen und doch allen ein gutes Leben ermöglichen. Ist das überhaupt machbar? Ja, zeigt eine neue Studie.
Wir können zumindest die Grundbedürfnisse für alle stillen. Und das würde ja natürlich für Milliarden von Menschen, die heute diese Grundbedürfnisse nicht gestillt haben, ein besseres Leben bedeuten.
So Hauke Schlesier, Mitautor der Studie der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA. Und schließlich, in unserem Radioblog erzählt uns unser Kolumnist Nicola Kessler eine Geschichte vom Stadt-Land-Graben.
Weil in so viel kurzer Zeit gerade zweimal in die Stadt, hat mich dann doch eben angeschnäckelt. Wenn du mich fragst, sind die verkehrstechnisch einfach noch leicht zurückgeblieben.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Noah Bio.
AktivistInnen haben heute Morgen beim Autohändler Amag im Berner Wankdorf Autos mit orangem Pulver beworfen. Hinter der Aktion steht die neue Gruppierung Liberate Switzerland. Damit wolle man die Regierung dazu auffordern, den Verkauf von fossilen Neuwagen ab 2025 zu verbieten. Stattdessen solle man in sanfte Mobilität und den öffentlichen Verkehr investieren, so Liberate Switzerland heute. Die Gruppe hat sich Anfang des Monats gegründet und kommt aus demselben Umfeld wie Renovate Switzerland. Es handelt sich um die zweite Aktion von Liberate Switzerland binnen weniger Tage. Am Dienstag haben AktivistInnen in Lausanne ein Porsche-Zentrum mit Farbe besprüht. Für die nächsten Wochen kündet Liberate Switzerland weitere solcher Aktionen an. Die Baselbieter SVP hat gestern ihren Fraktionspräsidenten Peter Riebli abgesetzt. Dies berichtet SRF. Mit Riebli zusammen wurden auch André Trüssel und Caroline Mall abgesetzt. Sie gehörten ebenfalls zum Fraktionspräsidium. Die Absetzungen begründet die Partei mit einem Richtungsstreit, internen Differenzen und zwischenmenschlichen Problemen. Der abgesetzte Fraktionspräsident Peter Riebli gehört dem rechten Flügel der Partei an und gilt als Förderer der umstrittenen JSVP-Strategiechefin Sarah Regetz. Kritik aus Russland an der Friedenskonferenz in der Schweiz. Laut SRF gab Wladimir Putin gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax zu bedauern, dass Russland zu der Konferenz nicht eingeladen werde, gleichzeitig aber festgehalten werde, dass sich ohne Moskau nichts entschieden lasse. Vorgestern hat laut SRF die russische Botschaft in Bern mitteilen lassen, dass Russland selbst bei einer Einladung nicht an der Konferenz teilnehmen würde. Mitte Juni findet auf dem Birkenstock in Nidwalden die Friedenskonferenz für die Ukraine statt. Das gaben Bundespräsidentin Viola Amherd und Bundesrat Ignacio Cassis am Mittwoch bekannt. Damit ins Ausland. Zum ersten Mal spricht eine offizielle US-Behörde von einer Hungersnot in Gaza. Wie der britische Guardian berichtet, hat die Chefin der amerikanischen Behörde für Entwicklungszusammenarbeit USAID vor einem Kongressausschuss einen entsprechenden Bericht vorgestellt. Demnach befindet sich Gaza aktuell in einer Hungersnot. Hilfsorganisationen zufolge kommen noch immer zu wenig Hilfsgüter und Nahrung in das Gebiet. Dies, obwohl Israels Premierminister Benjamin Netanyahu versprochen hat, Grenzübergänge und einen Hafen für Hilfsgüter zu öffnen. Wie der Deutschlandfunk unter Berufung auf israelische Behörden berichtet, stauen sich hinter einem Grenzübergang Hilfslieferungen an. Die Abholung und Verteilung der Hilfsgüter durch UNO-Organisationen käme nur schleppend voran. Es mangle an logistischen Kapazitäten und Arbeitskräften. Der ehemalige amerikanische Footballstar O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben, wie seine Familie auf der Plattform X bekannt gab. Simpson war in den 70er Jahren einer der erfolgreichsten und beliebtesten Footballspieler Amerikas. International wurde er aber durch einen aufsehenerregenden Gerichtsprozess bekannt. 1995 saß er auf der Anklagebank, weil er verdächtigt wurde, seine Ex-Frau und deren Bekannten umgebracht zu haben. Simpson wurde überraschend freigesprochen. 2008 wurde O.J. Simpson dann im US-Bundesstaat Nevada wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu 33 Jahren Haft verurteilt. Seit seiner Freilassung hat er in Vegas gelebt. Und damit schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird noch wärmer, 26 Grad und Sonne am Samstag und 27 Grad am Sonntag. Mit den warmen Temperaturen ist es nächste Woche vorbei. Am Montag regnet es bei 18 Grad, ab Dienstag sinkt das Thermometer auf 11 Grad. Und noch ein Hinweis zu den Pollen. Aktuell wird in Bern eine starke Konzentration bei den Birkenpollen gemessen. Eine mäßige Konzentration weisen die Eschenpollen auf. Bei den Eichenpollen wurde eine schwache Konzentration gemessen.
Rabe Info.
Die Baubranche boomt, gleichzeitig herrscht ein Fachkräftemangel und die Teuerung im letzten Jahr war hoch. Eigentlich spricht alles dafür, dass die Löhne der BauarbeiterInnen steigen. Eine heute präsentierte Lohnumfrage der Gewerkschaft Unia zeigt nun aber, nur knapp die Hälfte der BauarbeiterInnen haben im letzten Jahr eine Lohnerhöhung erhalten. Noah Pio hat mit Chris Kelly von der Unia über die Umfrage und deren Ergebnisse gesprochen. Als erstes wollte er von ihm wissen, aus welchem Grund die Unia diese Lohnumfrage durchgeführt habe.
Also Ausschlag dafür war, dass letztes Jahr das Bauhauptgewerbe eine der wenigen Branchen war, in denen die Arbeitgeber eine generelle Lohnerhöhung für alle verweigert haben. Trotz Teuerung, trotz Bauboom, trotz massivem Fachkräftemangel. Und wir haben deshalb eine große Lohnumfrage auf den Baustellen gemacht. Wir haben zudem Lohnausweise analysiert. Wir haben Firmenbriefe systematisch erfasst und haben so die Informationen von rund 34.000 Bauarbeiter erhalten, die in über 700 Baufirmen arbeiten. Und ganz ehrlich gesagt, wir waren selbst erschrocken von den Resultaten der Umfrage.
Was waren denn die Ergebnisse genau? Was haben Sie herausgefunden?
Also konkret haben wir die Leute befragt, habt ihr eine Lohnerhöhung erhalten? Haben alle in der Firma eine Lohnerhöhung erhalten? Und dort die Resultate waren, dass rund die Hälfte der Leute, nämlich 48%, hat gar keine Lohnerhöhung erhalten. Das heißt, diese Leute haben einen Reallohnverlust aufgrund der Teuerung von über 2%. Und selbst die Leute, die eine Lohnerhöhung erhalten haben, haben in den allermeisten Fällen nicht einen tatsächlichen Teuerungsausgleich erhalten. Das heißt, insgesamt mehr als 90% der Bauarbeiter haben weniger als die Teuerung erhalten.
Die meisten haben also einen Reallohnverlust. Jetzt ist ja bei der Baubranche immer die Rede von einem Bauboom. Was bedeutet das für eine solche Branche, wenn bei einem Boom gleichzeitig die Löhne sinken?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass trotz diversen politisch-ökonomischen Herausforderungen die Baubranche wirklich die Branche ist, die in den letzten 15 Jahren stabil auf wirklich auf Rekordniveau war. Das heißt, die Umsätze bewegen sich auf Rekordniveau, aber auch die Arbeitsvorräte, also sprich volle Auftragsbücher bei den Firmen und auch die Planung, also die geplante Bauvorhaben sind ebenfalls, bewegen sich diese auf Rekordhöhe. Und was man auch sagen muss, und das ist ein ziemlich entscheidender Punkt, die Firmen selbst sind sehr erfolgreich dabei, ihre eigenen Kostensteigerungen an die Bauherren weiterzugeben. Weil wenn man die Materialpreisentwicklung und auch die Lohnentwicklung mit der Entwicklung der Baupreise, also sprich das, was die Firmen verlangen, dann ist das fast deckungsgleich. Das heißt mit anderen Worten, die Firmen geben ihren Kostensteigerungen an die Bauherren weiter. Das ist im Grunde genommen auch gut so, aber in der gleichen Logik ist es auch klar, dass auch die Bauarbeiter einen Ausgleich wegen den steigenden Lebenskosten brauchen. Und trotz diesem Bauboom, der am Schluss, am Ende des Tages, wegen der harten Arbeit der Bauarbeiter überhaupt möglich ist, trotz diesem Bauboom hat der Baumeisterverband eine generelle Lohnerhöhung verweigert. Und das Resultat ist jetzt, dass einfach die Hälfte leer ausgeht und sogar die große Mehrheit einen Reallohnverlust erleidet.
Wie geht es denn nun weiter mit den Lohnverhandlungen?
Wir werden diesen Herbst wieder Lohnverhandlungen haben mit dem Baumeisterverband und bis Juni werden die Basismitglieder der Gewerkschaften eine konkrete Lohnforderung festlegen, sobald auch die Teuerung konkreter wird für die aktuelle Zeit. Aber es ist klar, die Bauarbeiter brauchen jetzt eine signifikante Lohnerhöhung, die auch den Lohnverlust der letzten Jahre Rechnung trägt.
Ihr geht also mit einer klaren Forderung in die nächsten Verhandlungen dieses Jahr. Welche Schritte habt ihr vor, falls es keine Einigung gibt bei diesen Verhandlungen oder falls diese Forderungen nicht entsprochen wird?
Also am Schluss entscheiden immer die Bauarbeiter selbst darüber, welche Maßnahmen sie ergreifen, falls die Verhandlungen nicht zum gewünschten Resultat, zu dem, was sie auch verdient haben, führen. Aber ich glaube, nach dem letzten Jahr, wo wir es wirklich mit ruhigen Verhandlungen, mit konstruktiven Verhandlungen versucht haben, dann muss man sich nicht wundern, wenn es dieses Jahr die Bauarbeiter genug haben und das auch auf die Straße zum Ausdruck bringen, auf den Baustellen, bei Versammlungen, mit Protestaktionen. Das würde mich auf jeden Fall nicht überraschen.
Am Telefon hatten wir Chris Kelly, er ist Co-Leiter des Sektors Bau bei der Unia. Wir haben mit ihm über die heute vorgestellte Lohnumfrage bei den BauarbeiterInnen gesprochen.
Rabe Info.
Das gute Leben für alle ist eine zentrale Forderung von linken und solidarischen Bewegungen. Doch ist das angesichts der Herausforderungen, die durch die Klimakrise auf die Menschheit zukommen, überhaupt noch realistisch? Eine Studie der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, kurz EMPA, hat sich mit der Frage nach der Vereinbarkeit von Grundbedürfnissen und den planetaren Grenzen beschäftigt. In ihrer Studie hat das Forschungsteam der EMPA nun herausgefunden, ein gutes Leben für alle ist innerhalb der planetaren Grenzen möglich, nur Bio berichtet.
Postwachstumsgesellschaft, Degrowth, Verzicht. Die Diskussion um Ökologie und Nachhaltigkeit ist voll von Schlagworten, die auf eine Reduktion des Bedarfs und des Lebensstils hindeuten. Gleichzeitig sind die Grundbedürfnisse vieler Menschen auf der Welt noch immer nicht gedeckt. Es stellt sich also die Frage, lassen sich die Grundbedürfnisse aller Menschen decken, ohne dass die Ressourcen des Planeten überstrapaziert werden? Eine Studie der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, kurz EMPA, hat sich mit eben dieser Frage beschäftigt.
Diese Studie war der Versuch, herauszufinden, ob es prinzipiell möglich ist, ein gutes Leben für alle in ökologischen Grenzen zu gewährleisten.
sagt Hauke Schlesier, Mitautor der Studie. Um diese Frage zu beantworten, mussten die ForscherInnen aber zuerst mal definieren, was ein gutes Leben ist, also was zu den Grundbedürfnissen, die es zu decken gilt, zählt. Dafür war eine große Datenanalyse nötig. Daraus leiteten die ForscherInnen dann die Definition eines angemessenen Lebensstandards ab.
Man kann sich vorstellen, dass wir quasi eine Art Warenkorb definiert haben. Und dieser Warenkorb beinhaltet quasi alles, was ein durchschnittlicher Mensch so braucht, um seine Grundbedürfnisse zu stillen.
Auch der Begriff der planetaren Grenzen bedurfte einer genauen Definition. Ausschlaggebend hierfür waren die letzten 11.000 Jahre der Menschheitsgeschichte.
Also die letzten 11.000 Jahre für die Menschheit war definiert durch ein sehr stabiles Klima. Und in diesem Klima sind wir als Menschheit quasi groß geworden und sind sesshaft geworden, haben moderne Gesellschaften mit Landwirtschaft, mit Städten, mit globalen Lieferketten hervorgebracht. Und diese planetaren Grenzen beschreiben quasi den sicheren ökologischen Raum, innerhalb der wir innerhalb dieses stabilen Zustands bleiben, den wir jetzt in den letzten Jahrtausenden hatten.
In einem nächsten Schritt wurden verschiedene Szenarien erstellt. Die Szenarien zeigen auf, was passiert, wenn unter verschiedenen Rahmenbedingungen die Grundbedürfnisse aller gedeckt werden. Eines dieser Szenarien geht von einer Welt aus, wie wir sie aktuell vorfinden, also eine fossildominierte Welt. In diesem Szenario wird hauptsächlich auf fossile Energieträger gesetzt, doch alle verbrauchen nur gerade so viel, wie sie benötigen.
Wir sehen, dass wir auf diese Weise, wenn alle genügsam leben würden, zwar die Umweltauswirkungen sehr stark reduzieren können, natürlich vor allen Dingen die Klimawirkungen, aber das wäre nicht ausreichend, um innerhalb aller planetaren Grenzen zu leben.
Erklärt Umweltwissenschaftler Hauke Schlesier. Durch Suffizienz kann die Umweltauswirkung also stark, aber nicht ausreichend reduziert werden. Deshalb erstellte das Forschungsteam ein Szenario, das von einer Energiewirtschaft ausgeht, die ausschließlich auf erneuerbare Energieträger setzt.
Aber auch das wäre noch nicht ausreichend, um innerhalb aller planetaren Grenzen zu sein. Wir hätten immer noch zum Beispiel eine zu große Auswirkung auf den Stickstoffkreislauf.
An den fossilen Brennstoffen alleine kann es also nicht liegen. Es muss also weiteres Einsparpotenzial geben bei den Schadstoffemissionen. Am meisten Emissionen lassen sich bei der Nahrungsmittelversorgung einsparen. Besonders die Fleischproduktion verursacht einen großen Teil des Ausstoßes.
Und deswegen haben wir ein weiteres Szenario getestet. Ein Szenario niedrigen Bedarfs, der auch beinhaltet, dass man eine größtenteils vegane Ernährung hätte für die Weltbevölkerung als Szenario. Und in diesem Fall kann man die Umweltauswirkungen noch weiter reduzieren. Wir wären dann innerhalb der Grenzen für CO2, für Treibhausgase, für die Artenvielfalt und auch für den Stickstoffkreislauf und könnten damit innerhalb aller planetaren Grenzen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Bedürfnisse aller Menschen befriedigen.
Dafür sei es aber auch wichtig, dass sich irgendwann die Menge an Land stabilisiert, die für Ackerbau benötigt wird. Daraus ergeben sich die drei Grundvoraussetzungen, damit ein angemessener Lebensstandard für mehr als 10 Milliarden Menschen möglich ist: Defossilisierung, eine größtenteils vegane Ernährung und dass die Landnutzungsausweitung gestoppt wird. Die Ergebnisse lassen also hoffen. Die Bewältigung der Klimakrise lässt sich grundsätzlich mit globaler Verteilungsgerechtigkeit vereinbaren.
Wir können zumindest die Grundbedürfnisse für alle stillen. Und das würde ja natürlich für Milliarden von Menschen, die heute diese Grundbedürfnisse nicht gestillt haben, ein besseres Leben bedeuten.
Diese ganzen Zahlen und Szenarien wirken aber ziemlich abstrakt. Wie würde denn dieser nachhaltige, angemessene Lebensstil im Detail aussehen?
Der typische Haushalt in diesen Szenarien, die wir untersucht haben, wäre quasi ein Vier-Personen-Haushalt innerhalb eines Mehrfamilienhauses mit ungefähr 15 Quadratmeter pro Person, also ungefähr dann 60 Quadratmeter für diese Familie oder für diese WG. Und die würde quasi einen Kühlschrank besitzen, würde einen Herd besitzen, würde ein Bad besitzen, würde ungefähr 1000 Kilowattstunden pro Person und Jahr verbrauchen in ihrem Haushalt, hätte Zugang zu Krankenversicherung auf einem Schweizer Level, hätte Zugang zur Schule, alle über 18 hätten ein Smartphone, es gibt ein Multimediasystem pro Familie, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Der öffentliche Transport wäre größtenteils öffentlich, 80% haben wir angenommen in unseren Szenarien, also Bus und Bahn. So könnte man sich, glaube ich, konkret diesen genügsamen Lebensstil, den wir untersucht haben, vorstellen.
Es ließe sich also doch recht angenehm leben nach diesem Szenario. Negativ betrachtet lässt sich natürlich sagen, dass damit für Luxus keinen Platz ist. Das heißt aber noch nicht, dass der angemessene Lebensstil nicht dereinst über die Grundbedürfnisse hinausgehen könnte. In der Studie nicht mit einberechnet wurde nämlich der technologische Fortschritt.
Natürlich kann man davon ausgehen, dass in Zukunft auch technologischer Fortschritt einhält. Und es wäre natürlich spannend herauszufinden, ob die Ergebnisse dadurch sich ändern, großartig, wenn wir diesen technologischen Fortschritt, den man erwarten kann, für die nächsten Jahrzehnte eben in Szenarien mal untersucht.
Hauke Schlesier haben wir soeben gehört. Er ist Mitautor der EMPA-Studie. Das Interview mit Hauke Schlesier haben unsere KollegInnen vom Radio Lora in Zürich geführt.
Rabe Info Radioblog.
In unserem Radioblog erzählt uns unser Kolumnist Nicola Kessler eine kleine Geschichte entlang des Stadtlandgrabens.
Seit der Staufiger wäre und das Geschäft hat müssen zutun, muss ich jetzt jedes Mal in die Stadt, wenn etwas mit der Brille nicht mehr stimmt. Und seit ihr, dass ich ein bisschen älter bin, brauche ich zwar nicht mehr angeboten eine neue Korrektur, aber vorletzt hat es mich dann doch gleich gedacht, es sei zwischendrin einfach nicht mehr ganz wie früher. Etwa wenn ich eins ein Match schauen will, dann sehe ich den Böck kaum. Also halt habe ich mir gedacht, he, dann gehst du halt um eins in die Stadt für eine neue Brille. Und Stauders von Vis-a-vis haben ja einmal so geschwärmt vom Brillenladen, wo ihre Jüngste jetzt ganz frisch wirklich eine Tip-Top-Beratung bekommen haben. Und dann immer auch eben teuer sei die Sache gewesen. Item. In der Stadt bin ich dann zuerst mal wie ein gestrubbeltes Huri da gestanden, kommst auf eins zum Bahnhof raus und wirst quasi von einem Lastwagen überkarrt. Heitere Fahne. Ja, meint, das hätte mir jetzt den Affe in den Griff bekommen. Aber kann ich denken, eine Sättige Verkehrskomödie ist das. Ja, der Bau über die Strasse müsste säckeln, weil es dieser Weg kurz grün war und schon die nächste Schwette abdonnert ist. Nein, du, bei uns ist das einfach ein bisschen anders. Klar, der Städtler hat däubert, wo wir an die Gemeinsversammlung der 30er durchgebracht haben. Aber es ist jetzt schon bald 20 Jahre her, man glaubt es kaum, und der Städtler hat dem auch von letzt gleich gemeint, es sei halt schon ziemlich ruhiger im Dorf, seid ihr. Aber bei denen in der Stadt, das glaubst du kaum. Wegen dem Gewerbe und den KMUs bräuchte es das, habe ich in der Zeitung gelesen. Und man kann halt nur mal langsam vorwärts machen in dieser Sache. Aber schau doch eins das Tier um bei uns. Hey, also, da ist ja lang kaum jemand rein und aus. Und jetzt, seit es vordran keine Parkplätze, sondern eine Fußgängerinnenzone hat, ist bald das halbe Dorf in Gaststube. Da kannst du ja nicht mal die Kinder allein in die Schule lassen. Du, das wäre mir ja auch so zu blöd. Ich werde nicht müssen jedes Mal durch neue Schlotterie haben, wenn die Kleinen mal mit dem Velo unterwegs sind. Ja, dann tut das Tram genommen bis zum Brillenladen. Noch länger wollte ich da nicht wollen, zu Fuß unterwegs sein. Und ich bin keinem froh, hat sie auch gerade eine passende Brille gehabt. Weil ich so viel kurzer Zeit gerade zweimal in die Stadt, hat mich dann doch keinem angeschnäckelt. Wenn du mich fragst, sind die verkehrstechnisch einfach noch leid zurückgeblieben.
Eine akustische Kolumne aus der Feder von Nicola Kessler.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 12. April. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder. Schaltet also ein, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info hat Noah Pio und am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und einen schönen Tag und bis bald.